Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Für mich war das, das krasseste Erlebnis war, auf Toilette gegangen bei einem Kumpel und bin am Kacken und guck so und da liegt da so ein Geo. Und ich bin so, was, Alter? Die lesen beim Kacken, die Deutschen. Deshalb sind die so schlau, deshalb können die so viel, deshalb sind die so erfolgreich, Alter. Jede Sekunde. Und dann auch die Geo, weißt du? Nicht irgend so ein Scheißmagazin, sondern du nimmst das so und bist schon so, boah, Alter, da hab ich überhaupt die Seite blättern, so, mach ich irgendwas kaputt, weißt du?
Es ist so schön.
Nicht ganz so nah. Ufuk,
hast du über die Diktatorfrage nachgedacht?
Nee. Also, die Frage ist...
Wenn du Diktator wärst, welches Gesetz würdest du als erstes erlassen?
Ich glaube wirklich doch Grundeinkommen plus man darf maximal 5 Jahre in einem Haus oder einer Wohnung leben und hat auch sein Leben betrachtet, aber nur so eine Gesamtquadratmeteranzahl, die man sozusagen haben darf.
Du bist kein Diktator, du bist voll der Sozialist.
Ich bin sozialistischer Diktator, ja. Und das heißt sozusagen, dass es verpflichtend wäre, dass mal eine Zeit lang Leute in 280 Quadratmeter Häusern wohnen. Aber wenn sie das wollen, dann dürfen sie 5 Jahre danach nur in 40 Quadratmetern oder auch 30 Quadratmetern wohnen.
Also die Leute rotieren dann sozusagen in den bereits bestehenden Häusern.
Und haben mal ein Grundeinkommen.
Das ist so das Gleiche. Mao Zedong. Also maoistisch, ne? So die Perspektive, dass wir mal aufs Land müssen und 5 Jahre arbeiten.
Ja, was soll ich sonst sagen? So alle potenziellen Sexuellpartner sind verpflichtet, dem Diktator willig zur Verfügung zu stehen, immer wenn er Bock hat.
An sowas habe ich gedacht.
Ja, habe ich auch dran gedacht, aber ich meine, es ist ja öffentlich. ja, herzlich willkommen.
Zweite Folge? Nee, ist dritte Folge.
Dritte Folge, ja.
Hier sind heute wieder mit euch zusammen der Cem.
Shader.
Ufuk.
Das war sehr schön.
Danke.
Und heute reden wir, wir haben uns viele Gedanken gemacht, über was wir eigentlich reden wollen. Und Ufuk hatte die Idee, dass wir übers Wohnen reden.
Ja.
Was reden wir übers Wohnen, bitte?
Wir reden darüber, wie sind wir aufgewachsen? Also in was für Wohnungen sind wir aufgewachsen? In was für Vierteln sind wir aufgewachsen? Welchen Einfluss hatte das auf uns? In was für Wohnungen und Vierteln sind unsere deutschen Mitschüler und Freunde aufgewachsen? Was hat das mit uns gemacht? Wo wohnen wir jetzt?
Unsere Nachbarn. Wie sahen die Viertel aus? Was waren die Einflüsse?
Mietwohnung kaufen, überhaupt Wohnung bekommen,
Garten
Einrichtung.
Haben. Wow.
Wir hatten 58 Quadratmeter. Ganz komisch geschnitten, sehr klein quasi. Und ich hatte so ein ganz kleines Durchgangszimmer.
Du bist auch Einzelkind, oder?
Einzelkind, ja.
Das ist die erste Wohnung, in der du gewohnt hast, an die du dich erinnerst, oder?
An die ich mich erinnere, ja. Davor gab es irgendwie andere kleine Wohnungen. Aber das ist die, wo sozusagen eigentlich sozusagen Kindheit, Jugend stattgefunden hat. Und die war einfach sehr klein. So, und auch alle Wohnungen von deutsch-türkischen Bekannten und Verwandten, die ich kannte oder kennengelernt habe, die waren immer sehr klein. Und die Kinderzimmer waren immer unfassbar klein, wenn es überhaupt eins gab. Es gab gar nicht dieses Denken, dass ein Kind so seinen Raum abschließbar für seinen Platz etc. Das gab es gar nicht. Keine Ahnung, ich fand die Wohnung einfach immer Katastrophe eingerichtet. Nie wohlgefühlt. Und wenn sie dann neu versucht haben, dann so... schlimm. Und für mich war zum Beispiel so dann die ersten Wohnungen von deutschen Bildungsbürgern sehen. Boah, Alter, richtiger Abschluss, richtig so.
Immer viel Holz, oder?
Ja, immer dieses Holz, immer dieses Parkett, immer diese ganzen Bücher und CDs und Platten und.
Es hat auch immer so ein bisschen voll muffig gerochen, aber gleichzeitig war es geil.
Ja, und dann diese ganzen Elektrogeräte. Und, was ich am krassesten fand, für mich war das krasseste Erlebnis, war auf Toilette gegangen bei einem Kumpel und bin am Kacken und guck so und dann liegt da so ein Geo. Weißt du, und ich bin so, was, Alter? die lesen beim Kacken die Deutschen. Deshalb sind die so schlau, deshalb können die so viel, deshalb sind die so erfolgreich, Alter, jede Sekunde. Und dann auch die Geo, weißt du? Ja. Nicht irgend so ein Scheißmagazin, sondern du nimmst das so und bist schon so, boah, Alter, darf ich überhaupt die Seite blättern so? Mach ich irgendwas kaputt, weißt du? Das war echt so das Krasseste.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt halt keine, also ich hatte immer, ich glaube auch diese, es ist relativ hässlich alles, weil aber auch nicht nur in Deutschland, auch in der Türkei, die Türken haben halt keine Vorstellung von Ästhetik. Also meiner Meinung nach immer noch nicht. Die große Masse hat keine Vorstellung von Ästhetik. Das fängt auf der Straße an, das geht in die Wohnung weiter. Und die, ich meine, ganz ehrlich, während die
Kitsch.
Ja, es ist vielleicht, es ist super kitschig. Ich meine, vielleicht die deutsche, die Wohnung, die du gerade beschreibst von deinem Kumpel, da hat sich vielleicht irgendjemand mal einen Katalog in die Hand genommen von Möbeln und da hat sich mit irgendwelchen Innenarchitekten beschäftigt. Und der erste Katalog, der irgendwie in die türkische Familie reinkommt, ist der IKEA-Katalog vielleicht. Mhm. Weißt du? Es war einfach kein Thema, dass aber man sich.
Ich weiß nicht, ob das wirklich mit damit zusammenhängt, ob man Sinn für Ästhetik hat. Also ich glaube, das ist eher so eine kulturelle Sache, also dass vor allem die Familien in Deutschland versucht haben, einen gewissen Stil nachzueifern. Und das war halt eben nicht authentisch. Also man hat irgendwie versucht, einen gewissen Luxus nach außen zu tragen, zu sagen, wir machen jetzt unsere Wohnung modern, weil wir haben jetzt jahrzehntelang einfach, weiß ich nicht, mit Holzklappstühlen gelebt. Und ich meine, so Stil und Ästhetik, das ist ja etwas, was sich entwickelt. Also es ist ja so ein kulturhistorischer Prozess. Und wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Türkei nach Anatolien, nach Südostanatolien gehst, die haben schon einen bestimmten Stil. Und ich finde, der verfälscht sich erst dann, wenn eben plötzlich der Anspruch da ist, wir müssen jetzt unsere Wohnung möglichst westlich einrichten. Also
würdest du sagen, der Stilbruch findet statt durch den Versuch der Assimilation?
Ja, schon. Aber naja, ich meine, Stil,
naja,
das
ist,
muss ja
erst
erstmal besetzt werden. Ne? Also ich meine, was ist halt, für jeden ist ja auch Ästhetik was anderes. Aber es hat halt auf jeden Fall nicht so gewirkt. Also zum Beispiel diese Bildungsbürger bio-deutschen Familien, die haben halt zum Teil schon 30, 40 Jahre lang in dem Haus gelebt. Also das hat halt einfach von so einer gewissen Wärme gelebt und da wurde halt viel rein investiert. Und die Familien in meinem Umkreis, die sind halt immer von A nach B gezogen, weil sie dann plötzlich einen gewissen Wohlstand erlangt haben, eine größere Wohnung ziehen konnten, haben sich dann komplett neu eingerichtet. Also zum Beispiel, das habe ich auch gestern erzählt, als wir da saßen, dass ich letztens bei einer Freundin war und so meinte, boah, du hast so unfassbar schöne Möbel. Und sie meinte, ja, die habe ich von meiner Oma. Als sie gestorben ist, hat sie mir die vererbt. Und sowas gibt es halt bei uns nicht. Wir hatten halt immer nur Ramsch. Und ja.
Wo kriegst du deine Inspiration her? So, wenn du so eine Einrichtung, Wohnung einrichtest als Deutschtürke. Du hast die Serien. Die sind, glaube ich, immer noch das A und O, wonach die sich orientieren. Das heißt, die Wohnung wird eingerichtet immer noch mit der Sehnsucht, irgendwie genauso zu leben wie die in der Türkei. Dann kommt die Realität, dass du guckst, hat Poco, Ikea, Karstadt oder wer auch immer in irgendeiner Form die Möbel. Ist das so?
Na, da würde ich nicht zustimmen. Ich hatte immer eher das Gefühl, dass es war die Sehnsucht, endlich so westlich wie möglich zu sein. Also, obwohl aber in den türkischen Serien, die sind ja auch sehr oft, so türkische Serien bilden ja auch oft so ein eher westliches Milieu ab. Ne? Das sind ja selten irgendwie Serien, die so in so einem Arbeitermilieu oder so, das sind ja ganz oft Serien da, irgendwie wo reiche Familien und irgendwelche Intrigen, bla bla bla. Also, ja, läuft es wahrscheinlich am Ende so in eine ähnliche Richtung. Aber ich glaube, die meiste Inspiration kam, was Cem eben auch erzählt hat, also durch Menschen aus der Umgebung, durch befreundete Familien, die dann schon ein bisschen mehr Cash hatten und geguckt hat, okay, die haben sich jetzt eine geile Ledercouch gekauft, die kaufe ich mir jetzt auch. Ja.
Und so aber ein bisschen
halt einfach auch so aus diesem Komplex irgendwie rauskommen. So. Also hatte ich
aber
das Gefühl.
Nach welchen Kriterien dann die Ledercouch, weißt du?
Ich glaube gar nicht, dass man da so eine. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, dass es so eine pauschale Ebene geben soll oder könnte, dass die Türken oder wer auch immer sich an irgendwas orientieren. Das ist auch jedes Mal eigentlich nur mal so ein relativ klassisch wirtschaftliche Faktoren. Je nachdem, zu welcher Schicht du gehörst, wie viel Kohle du auf deinem Konto hast, dann gehst du entweder zu Ikea, dann gehst du irgendwie zu Poco oder dann gehst du halt zu irgendeinem fancy Laden auf den Ring. So, und dann lässt du dich beraten und wenn dir das gefällt, dann kaufst du das. Und irgendwoher kommen diese Inspirationen nicht von irgendwelchen Serien, auch nicht von irgendwelchen Büchern, sondern das ist halt irgendwie dein Wesen in weitesten Sinne. Und das ist allgemeingültig, sowohl für Deutsche als auch für Türken. Also ich würde da gar nicht so eine klassische, hey, die Türken, die gucken türkische Serien und deswegen wollen die halt dieses Sofa haben.
Nein, auf ein bestimmtes Milieu trifft das ja auf jeden Fall zu. Also ich meine, Geschmack und sowas ist ja nicht etwas, was angeboren ist. Das ist ja sehr an Klasse gebunden, das ist ja an kulturelle Herkunft. Faktoren. Genau, an wirtschaftliche Faktoren gebunden.
An Bildung.
Aber ich glaube, das ist dann auch echt eine sehr philosophische Frage.
Ja. Deswegen meine ich auch so, wenn ich sage, die Türken in Deutschland, die haben keine Ästhetikvorstellung oder die... Dann rede ich, das ist auch völliger Bullshit, weil eigentlich rede ich über so eine allgemeine Mittelschicht, die einfach keine Zeit hat, sich um diese Themen zu kümmern, weil die arbeiten wie Tiere. Also ich denke jetzt gerade an die Türkei und die junge Schicht in der Türkei. Die wollen halt irgendwie was machen, aber die haben kein Geld, die haben keine Zeit, sich darum zu kümmern. Das heißt, die gehen und kaufen das, was einfach um die Ecke angeboten wird, im Angebot ist und was einigermaßen funktioniert. Mhm. Und das ist einfach ein Luxusgut. Also Möbel ist ein Luxusgut. Wenn du den in Eames Loungechair kaufst, dann kostet er halt 4.500 Euro. Darüber denkt halt kein Türke nach. Für 4.500 Euro kaufst du dir ein Auto, kaufst du keinen Sessel. Das ist rein wirtschaftlich. Und wenn du die Kohle hast und der Typ ist auch noch Chefarzt und ich kenne einen, dann kauft er sich halt einen Sessel für 3.000 Euro. Einfach nur einen Sessel, weil er das Geld hat und weil er sich damit beschäftigen kann auf einmal.
Mhm.
Das ist, glaube ich, allgemeingültig überall und sehr, sehr schwer irgendwie runterzubrechen auf deutsch-türkische.
Ja, klar. Aber wir sprechen ja auch immer sozusagen über die Milieus, in denen wir aufgewachsen sind. Also.
Und warum gibt es das in Deutschland? Weil die haben sozusagen so eine ziemlich lange Geschichte der Kunst, des Designs, des Craftsmanship. Und dann kommt das alles zusammen, plus ein gutes Bildungssystem. Das heißt, auch die Massen gehen auf Ausstellungen, gucken sich Möbelmessen an, bilden sich und sind dann überhaupt in der Lage, sozusagen das gut einzurichten. Haben das Geld dafür?
Hm. Es ist der Blick nach außen auch, das irgendwie da ist. So, ne? Also ich meine, es ist interessant. Ich glaube, es ist eigentlich insofern auch interessant, weil die türkische Familie ist ja so ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Also so die Großfamilie, die sich jetzt natürlich auch wieder transformiert und irgendwie in eine kleine Familie verändert vielleicht. Aber und trotzdem, und ich glaube, du hast schon recht, so diese Perspektive, dass irgendwelche anatolischen Familien oder die Ästhetik in irgendwie Osttürkei, da hast du halt diese Divane, ne, diese, wie beschreibt man das? Das sind so Sitzbetten.
Ja, zum Teil haben die auch, also als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Adıyaman war, also im Südost-Anatolien, im Dorf, wo meine Familie herkommt, also die hatten zum Teil wirklich einfach so große Räume, da war ein riesengroßer Teppich ausgelegt und dann halt so ein paar Sitzkissen und man hatte überhaupt nicht den Anspruch, irgendwas nach außen zu präsentieren, was ja hier in Deutschland bei türkeistämmigen Familien ganz oft der Fall ist. Also zum Beispiel dieses Phänomen, als dann meine Eltern ein Haus gekauft hatten, gab es tatsächlich einen Raum, das war der Raum, in den man gegangen ist, wenn Besuch kam. Und dieser Raum war komplett luxuriös eingerichtet. Also da waren Flatscreen-Fernseher, da waren die teuersten Teppiche überhaupt, Ledercouch, Glastisch, natürlich so mega, so ein wuchtiger Glastisch, ganz viel Gold- und Kitsch-Deko. Aber unseren Alltag haben wir halt in der Wohnküche verbracht, wo dann halt so eine blau-braun gemusterte Couch von Poco war. Also und das sah halt wirklich wieder total nach Ramsch und total hässlich aus. Aber ich glaube, dass das halt viel damit zu tun hat. Also eben irgendwie, wenn man in der Klasse aufgestiegen ist, dieses sich nach außen präsentieren, irgendwas halt nacheifern und zu sagen, also irgendwie auch Wohnen so als Prestigemittel. Und was dann gar nicht so viel damit zu tun hat, was du eigentlich schön findest, also was du für ästhetisch hältst, sondern was du denkst, was andere Leute für ästhetisch halten könnten. Ja, ich weiß gar nicht, wie das in der Türkei ist, um ehrlich zu sein. So viele Wohnungen in der Türkei habe ich gar nicht gesehen.
Weil wir hier nicht immer einer Meinung sein wollen, widerspreche ich euch jetzt. Ich finde, man hört eine leichte Wertung raus, und zwar die Wertung, die Deutschen, die geilen Ästheten. Wir Migranten, Scheißstyle, so zusammengefasst. Ich widerspreche hardcore. Ich widerspreche mit allem, was ich bin. Und habe eine gegenteilige Meinung. Und die ist folgende. Es ist geil so, dass jedes Milieu seine eigene Ästhetik entwickelt. Die mag dann sozusagen vielleicht so wirken, als hätte sie bestimmte Entwicklungen, die Milieus, die schon weiter sind, angeblich noch nicht durchlaufen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt die Modewelt anguckt, weißt du, es wurde vor 15 Jahren wurde über die ganzen Assis, die mit Socken und Jeans in die Socke und dann irgendwelche Sneaker dazu und T-Shirt rein und Beuteltasche gelacht und so, hör, guck mal, die Assis. Und jetzt laufen alle Hipster so rum.
Ja.
Und dieser Style ist aber in einem bestimmten Milieu entstanden. Und dieser Style ist entstanden, weil in bestimmten Vierteln aufgewachsen, kein Geld, Möglichkeit zu kaufen, nur das, was in den kleinen Läden, die da sind, sozusagen, sind. Und die haben trotzdem da aus der Not heraus einen solchen Stil entwickelt, der jetzt millionenfach von Großunternehmen verkauft wird.
Nee, da hast du auch vollkommen
Nein, recht. Adidas, also, bla, die springen alle auf diesen Zug mit ein und suchen danach.
Aber hattest du nicht in deiner Jugend, also das hast du ja eben selbst beschrieben, also ich erzähle das auch eher aus der Perspektive, die ich damals hatte, mit dem Blick eben auf die Wohnung, auf das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und wo ich immer eine gewisse Art von Minderwertigkeit schon hatte, wenn ich dann irgendwie zur biodeutschen Familie nach Hause gegangen bin und einfach da so diese Geschichte und, weißt du, das hat irgendwie auch so ein gewisses Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Und ich erzähle halt das natürlich jetzt im Moment eher so aus der Perspektive, die ich damals hatte. Also ich würde jetzt auch auf keinen Fall irgendwie sagen, wertend werden und sagen, das ist scheiße, die haben keinen Style, was weiß ich was. Ne? Mhm. Aber trotzdem war das ein Phänomen, das ich auch damals beobachtet habe, dass es in erster Linie darum ging, etwas nach außen zu zeigen und nicht irgendwie dem Eigensinn von Ästhetik nachzugehen. Ja, was sagst du, Cem? Hm.
Ich überlege gerade nämlich...
Cem hat gerade ganz tief in seine Jacke geschaut.
Nee, gar nicht. Ich habe überlegt, ob das, was Ufo gerade gesagt hat, stimmt. Das ist halt so eine... Also, wenn wir über Gentrifizierung sprechen, so über ein Viertel, was ja durchaus eher in so Städten wie Berlin und vielleicht noch nicht so sehr in Duisburg stattfindet, etc. Das ist ja so der Einmarsch von... ja, wirtschaftlich höheren Klassen in diese Viertel quasi. Das hast du, wenn du das auf die Modebranche überträgst, dann hast du das halt auch vielleicht dort an der Stelle, dass dann auf einmal die Biodeutschen mit irgendwelchen früher Assi-Sachen rumlaufen, heute cool sind, aber das macht es irgendwie nicht ästhetisch wertvoller. Das ist einfach nur ein Trend. Also wenn ich so an die Wohnung denke, wie wir gelebt haben oder auch meine Eltern immer noch leben in gewisser Form, dann ist es etwas, was einfach so... gewachsen ist aus der Notwendigkeit heraus.
Ja, und das ist doch geiler. Also ich habe zum Beispiel mittlerweile, ich weiß, was du meinst mit diesem, man war als junger Mensch total imponiert, so, ne, von dem, so, und war so, boah, krass, Alter, was die alles haben. Mittlerweile habe ich da ganz oft auch so ein, ich schätze das, will auch keinen für verurteilen, ne, für seinen Geschmack und die finanziellen Möglichkeiten, geil zu wohnen und sich geil einzurichten, aber tendenziell sitze ich dann trotzdem da, ja, okay, beeindruckend, mein Freund. Aber ganz ehrlich, meine Sympathien liegen immer noch beim aus dem Leben Notwendigkeiten, vielleicht ein bisschen Chaos entstandenem und Leben irgendwie für mich.
Es ist lebendiger.
Lebendiges Leben vermittelndem als etwas, wo man so denkt, so, ja, du hast alles richtig gemacht. Fick dich und dein Leben.
So ein total konstruierte, völlig eingekaufte Ästhetik.
Aber das ist.
Also, die dann auch meinetwegen sehr viel Geschmack tatsächlich. Also es ist verführerisch.
Meinetwegen. Gar keine Frage.
So wie ich lebe zum Beispiel, wir sehen jetzt gerade in meiner Wohnung, wenn wir es irgendwie zurückziehen auf wie wir heute leben vielleicht, das ist ja auch so ein Pragmatismus. So, ich habe mit meiner Ex-Freundin zusammen in dieser Wohnung gewohnt, wir haben das so eingerichtet.
Das ist eine sehr schöne Wohnung.
Wir hatten am Anfang hatten wir nichts. So, wir hatten beide keine Möbel und wir hatten jetzt zwar ein bisschen Geld, aber auch jetzt nicht unglaublich viel Geld. Das heißt, wir sind irgendwie zu Ikea gegangen und haben irgendwie einen Schrank gekauft und dann hatten wir ein bisschen mehr Geld, dann haben wir uns einen Tisch gekauft und dann hatten wir wieder Geld, dann haben wir uns das gekauft. Also so, für die Wohnung hier, die ist super pragmatisch errichtet. Mhm. Und für mich war aber immer so wichtig, dass es in irgendeiner Form gemütlich ist und auch, weil für mich Arbeiten wichtig ist, dass es irgendwie eine Arbeitsatmosphäre ist und nicht so ein
Schlafplatz nur.
Genau, so ein Schlafplatz ist. Genau, für mich ist auch da wieder der Pragmatismus, dass es in irgendeiner Form Produktivität produzieren sollte. So.
Ja, aber nicht nur. Also, da hätte ich mal
Wie lebst Frage du denn aktuell? Dich.
Nee, aber jetzt erstmal nochmal zu dir. Mhm. Weil jetzt, ich sitze ja gerade mit dem Rücken zu deinem riesengroßen Bücherregal. Mhm. Und aus rein pragmatischen Gründen wäre es ja viel sinnvoller, diese ganzen Bücher, die du wahrscheinlich nicht jeden Tag liest, in irgendeinen Schrank zu verstauen, wo man das nicht sieht. Oder die in irgendeiner Ecke aufzustapeln. Mhm. Aber diese Zuschaustellung von Büchern
und Ordnern, wo so Steuern draufsteht und sowas.
Ja, also, oder irgendwelchen Schüsseln und sowas. Mhm. Aber das ist ja auch schon eine gewisse Art von, naja, dass du dir einen gewissen Status oder einen kulturellen Background oder so nach außen tragen möchtest. Was jetzt überhaupt nicht verwerflich ist, weil das tun ja ständig alle in Wohnungen. Aber zum Beispiel in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, hätte man sowas nicht zur Schau gestellt, da hätte man andere Sachen zur Schau gestellt.
Stimmt,
zum Beispiel
bei uns gab es
Vitrinen, also so Vitrinenschränke, wo man zum Beispiel Gläser ausgestellt hat. Und Bücher wurden halt irgendwo in der Ecke verstaut.
Ja, also bei mir ist es ist ein relativ pragmatischer Grund. Also meine Eltern haben doppelt so viele Bücher und die sind alle hinter Glasschränken. Also weil auch ganz, ganz pragmatisch, weil meine Mutter meint, die Bücher verstauben. Mhm. Und ich bin ja der Meinung, die müssen zugänglich sein. Mhm. Für mich ist es nicht ein Zuschaustellen per se, sondern wenn ich irgendwie eine Idee habe, dann will ich einfach reingreifen und mir das rausnehmen. Und es ist so ein Pragmatismus, ich glaube aber auch, also diese Schränke, so wie sie produziert werden, und das ist so auch die Art und Weise, was produziert wird und was man dann kauft. Das ist natürlich eine Selektion, die da stattfindet. Das sind Standard-IKEA, das sind keine Billy, ich weiß aber nicht, wir haben das irgendwie, weiß nicht, wie die heißen. Aber das sind im Endeffekt IKEA-Schränke. Der Produzent IKEA sagt, das ist das, was da ist und ich gehe und kaufe mir das. Aus einer Selektion, was den finanziellen Rahmen betrifft und was den räumlichen Rahmen betrifft, was irgendwie Größe und Platz betrifft.
Aber okay. Ich finde dich halt diesen Abnabelungsprozess.
Du hast ja jetzt so lange drauf geguckt auf meine Bücher. Jetzt kommt irgendein Spruch von Ufuk.
Also, es geht ja in diesem Podcast auch darum, sich vorzustellen. Wer sind wir? Und ich will mal versuchen, die 5 Bücher zu finden, die für mich sagen, das ist Jam für mich. Und dann nehme ich auf jeden Fall, Karl Marx, das Kapital. Dann nehme ich 101 Monologe. So, ne, ein Buch, wo man so Schauspielmonologe zum Lernen. Dann nehme ich, glaube ich, das Film verstehen oder das Drehbuch.
Das ist der Klassiker.
Film verstehen oder doch irgendwie so hier Hollywood. Die besten Filme der 70er.
Der kleine Prinz.
Fotografie des 20. Jahrhunderts, das nehme ich noch.
Scheiße.
2 Bücher habe ich nur noch, ne? Schwierig.
Passt nicht.
Ich glaube, ich nehme Orhan Pamuk, machst du mit, Müsesi, das Museum der Unschuld. Ja, der muss noch ein bisschen aushalten. Und dann nehme ich, glaube ich, noch Mafia, komm, was soll das? Ja, doch, Mafia ist es, ja, auf jeden Fall. Also, was habe ich genommen? Mafia, Film verstehen,
Karl Marx.
101 Monologe, Karl Marx, das Kapital, Orhan Pamuk, Museum der Unschuld. Trifft dich das? Nee, beschreibe ich das?
Bisschen? Ja, weiß ich nicht, schwierig.
Es fehlt so ein bisschen die akademische Dingens, ne?
Nee.
So dieses Cyber-Cultures Reader.
Cyber-Cultures Reader.
Okay.
Das sind meine Bücher.
Wie wohnen wir? In was für Vierteln wohnen wir eigentlich?
Ich glaube in Berlin, also ich bin sehr glücklich in dem Viertel, ich mag das sehr, sehr gerne, aber in Berlin ist ja immer die Frage, wo spielt sich so das Leben ab, wo spielt sich das Nachtleben ab, und das ist halt meistens Köln-Kreuzberg und das ist halt einfach sehr Köln-Kreuzberg, Neukölln-Kreuzberg, und das ist sehr weit nach Moabit, aber ja, gibt's nichts Spannendes.
Wenn ich nach Berlin ziehe, würde ich nach Kreuzberg ziehen, definitiv.
Als ich 2001 das erste Mal in Berlin war, angekommen am Kotti quasi, stand da so 10 Minuten, habe mich umgeguckt und dachte so, geil. Es gibt einen Ort in Deutschland, wo ich hingehöre.
Ich sage das gleiche Gefühl, habe ich auch. Ja. Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, denke ich.
Aber vor allem dieses Kreuzberg. Ja, weil es ist so, du merkst, dass es durchmischt ist. Du merkst, hier sind die alternativen Türken, Deutsch-Türken, Turko-Deutschen. Hier sind linke Turko-Deutsche, hier sind die Rasta-Turko-Deutschen, 2 Stück vielleicht. Weißt du? So, ja. Und ich war so, aber es sind trotzdem auch die Konservativen da so. Und ich war so, ja, Mann, weißt du?
Weil du dich in deinem Wohnumfeld in Duisburg irgendwie ausgeschlossen gefühlt hast? Oder irgendwie. Quasi nicht heimisch?
Wir waren ja quasi, du wurdest ja da, das war ja alles so ein bisschen geplant. Also ich bin aufgewachsen in einem recht bürgerlichen Viertel. Teilweise sozusagen eine Straße hinter uns ist sogar richtig schön, das wird relativ reich. Da wohnen meine Eltern jetzt.
Haben sie auch so goldene Löwen-Skulpturen?
Nee, das ist eigentlich ganz okay, wie die eigentlich sind. Und es gab aber eine Straße, wo die ganzen Arbeiter von der Deutschen Bahn, also es waren dann halt 7 oder 8 türkische Familien, eine arabische, glaube ich, eine polnische, sowas. Und wir waren dann quasi auf so 6, 7 Häuser verteilt, die alle gleich aussahen, die hässlichsten Häuser da weit und breit waren, mit den kleinsten Wohnungen. und waren da halt sozusagen auf dieser einen Straße, die jetzt nichts Besonderes war. Mhm. Und ausgeschlossen nicht, aber irgendwie schon markiert, aber ohne, dass es eine eigene Identität hatte. Also das war ja nur, weißt, es gab ja, es war kein Viertel in dem, also für dieses Viertel-Ding mussten wir dann sozusagen in andere Viertel fahren und da gab es dann die Friseurläden, die Shops und die, weiß ich nicht, Cafés und sowas. Und ich glaube, da hat auf jeden Fall so ein bisschen es gefehlt, sich mit irgendwas im Umfeld zu identifizieren. Und das Krasse ist ja, das kommt ja, woher kommt das denn? Es kommt daher, dass die Deutsche Bahn sich überlegt hat, wo packen wir die Arbeiter hin? Komm, wir ziehen da so eine Straße frei, wir ziehen da billig Häuser hoch, dann sollen die da alle auf einer Straße wohnen. An sowas zu denken wie, wo kaufen die ein, wie leben die ihr Leben, sozial, was für Lebensräume können sie sich überhaupt da schaffen, das war ja komplett scheißegal.
Klar, aber das hat auch Krupp gemacht im großen Stil, irgendwie die in sicher. Essen oder andere Unternehmen in der ganzen Welt eigentlich. Das ist so das klassische, okay, wir haben zu viele Arbeiter, wo sollen die leben?
Aber trotzdem genau, ist es ja spannend, dass es ja sozusagen, du meintest ja, dass es eine Parallelstraße zu dem reichen Viertel war, oder?
Nee, aber so zwei Straßen weiter wird es dann schon ein bisschen besser. Grundsätzlich so Mittelschicht ist vielleicht ein bisschen gehobene Mittelschichtanteil,
also je nachdem, wo genau. Also die Viertel waren offenbar dann gar nicht so homogen wie jetzt zum Beispiel in Köln. Also ich bin in Köln-Kalk aufgewachsen und da gab es halt keine Straßen, wo es... Also damals zumindest, bevor ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, weil es hat ja auch so eine Gentrifizierungsgeschichte jetzt durchlaufen in den letzten Jahren. Aber damals gab es halt sowas nicht. Es gab keine Leute. Ich hatte keine einzige Kameradin oder Kameraden in der Schule,
Kameradin, die halt in einem Schulkameraden. Du bist echt so links, Alter.
Sorry. Aber die halt in einem Einfamilienhaus gelebt haben, das gab es halt einfach nicht. Ja. Wir waren dann auch eigentlich so ziemlich die Ersten. Wir sind dann halt in noch ein abgefuckteres Viertel gezogen, dann nach Ostheim. Also es ist zwei Bahnhaltestellen von Kalk entfernt. Und und später nach Delbrück. Aber das ist ja nochmal eine ganz große Katastrophe.
Ja, aber ich finde dieses, das gibt's ja, also du hast ja, weshalb mit Kreuzberg identifizieren, dieses von Unternehmen gebaute Viertel. Und ich meine, ganz am Anfang Gastarbeiter, klar, die haben ja sogar in diesen Kasernen da einfach 16 Betten in ein Zimmer etc., den Style. Mhm. Was ich echt 15, 20 Jahre nach dem Krieg irgendwie immer noch so hardcore finde. Und ich finde das schon verrückt. Und ich finde das schon auch irgendwie, es ist normal, es ist sozusagen, auf der ganzen Welt wird das so gemacht.
Ja.
Klar. Und es ist teilweise den Produktionsbedingungen geschuldet.
Das ist ja jetzt kein türkisches oder deutsch-türkisches oder turkodeutsches, wie man das anscheinend jetzt sagen sollte, Phänomen, sondern das ist ja auch ein, also jeder Deutsche, Biodeutsche, der hat ja in den ähnlichen Vierteln gewohnt oder hat ähnliche...
Deutsche Arbeiterviertel, klar.
Deutsche Arbeiterviertel, ganz klassisch. Also in deiner...
Ja, aber die hatten Lebensräume, die haben ja ihre Kneipen, ihre Vereine, ihre Sportvereine, weißt du? Also es ist...
Aber die haben die, also Migranten, ob es die Türken sind, die Griechen sind, Italiener, was auch immer, die haben die ja auch geschaffen. Aber in die ganzen Viertel, die entstanden sind, zum Beispiel in Duisburg, Duisburg-Marxow, Duisburg-Hochfeld, Wannheimer Ort, was heute irgendwie, glaube ich, oder Rheinhausen, in Köln wahrscheinlich eher Köln-Mülheim, ein bisschen Kalk. Da sind die ja ganze Räume irgendwie über die Jahre hinweg entstanden, wo auf einmal jetzt die Deutschen sich vielleicht sogar
Nicht mehr heimisch fühlen. Oder besonders heimisch, gibt's auch. Ja, weil sie es geil finden. Weil die Durchmischung und die Lebensfreude absolut. Und die Lautstärke. Und
die Lautstärke,
die Lebensfreude. Naja, okay, naja, ganz aber so Lebensfreude ist auch nicht.
Passt jetzt zu unserem Klischees. Thema vom ersten. Ja.
Also lass uns noch mal ein bisschen persönlicher werden.
Ja, wir haben zu allgemein.
Ja.
Ich erinnere mich gerade, als ich tatsächlich das erste Mal bei einer nicht turko-deutschen Klassenkameradin zu Hause war. Also die waren selbst nicht mal Bio-Deutsche, sondern irgendwie die Familie kam aus Jugoslawien oder so. Und meine Mutter hatte ein Riesenproblem damit, weil sie meinte, also ich weiß nicht, sie hatten meiner Wahrnehmung nach alle türkischen Mütter, die hatten ja so einen krassen Putzfimmel. Also meine Mutter hatte das zumindest. Und die Wohnung musste halt immer wirklich so aussehen, als könnte im nächsten Moment die Bundeskanzlerin oder damals der Bundeskanzler zu Besuch kommen. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich mir später abgewöhnen musste. Weil ich habe manchmal auch immer noch zu Hause, wenn bei mir es schmutzig ist, habe ich irgendwie so einen Urstress in mir, dass ich denke, was wäre jetzt, wenn jemand zu Besuch käme? Das ist ja total schlimm. Naja, Und ich wollte damals zu Anna nach Hause gehen und meine Mutter wollte das nicht, weil sie meinte, ich weiß nicht, wie sauber die sind zu Hause. Und dann durfte ich dann mit zu Anna und mein Vater oder so oder meine Schwester hat mich dann später abgeholt und wurde dann später von meiner Mutter ausgefragt, wie sauber war es bei denen zu Hause. Und als es dann rauskam, dass es nicht so sauber war, wie sich das meine Mutter vorstellt, und ich kann es jetzt gar nicht rekonstruieren, ob es wirklich so war, wollte meine Mutter nicht mehr, dass ich zu denen nach Hause gehe. Ja, so war das. Weil die hatten nämlich auch Haustiere. Die hatten nämlich ein Kaninchen zu Hause und das war halt ein No-Go. Also wie kann man ein Tier mit Fell zu Hause haben? Das ging ja gar nicht, weil da ist ja überall Haare und was weiß ich. Und dann sind die Haare ja auch im Essen und ich muss ja als Kind dann da bei denen zu Hause essen und das geht ja gar nicht. Und ja,
that's a story. Und wie war es, wenn deutsche Freunde zu dir gekommen sind?
Das war voll okay. Also ich durfte so viele Leute, wie ich wollte, mit nach Hause nehmen, aber meine Eltern haben sehr lange gebraucht, bis sie mit dem Gedanken Frieden geschlossen haben, dass ich andere Leute zu Hause besuchen gehe.
Weil meine deutschen Freunde sind mal unfassbar gerne zu uns gekommen. Stimmt, das finde ich irgendwie eigentlich ganz spannend. Guck mal, ich habe mich teilweise eher geschämt für unsere Wohnung, weil die war halt viel kleiner. Ich hatte nicht mein eigenes Zimmer, wo wir spielen konnten. Die Wohnung aus meiner Perspektive hat überhaupt nicht mithalten können und hat den Standards nicht entsprochen. Meine deutschen Freunde haben es aber geliebt, bei mir zu sein und bei uns zu sein. Ich glaube, viel auch wegen dem Essen.
Und weil sie dich geliebt haben einfach.
Und auch, weil sie mich geliebt haben. Weil du cool aber warst. Immer noch bin. Aber ich weiß nicht, was es war. Vielleicht auch exotisch, vielleicht war es für die auch aufregend und sowas. Aber die haben sich auch wohl gefühlt. Weißt du, es war nicht nur so, es war jetzt nicht so irgendwie Zoobesuch, sondern es war schon so.
Weil deine Mutter auch irgendwie warm war und herzlich und irgendwie war das vielleicht so eine heimische Sache, was denen gefallen
hat. Aber das ist ja irgendwie.
Auch türkische Freunde oder deutsche Freunde, über die
du. Nee, größtenteils die deutschen Freunde. Also die türkischen Freunde, für die war es, glaube ich, irgendwie normaler dann quasi.
Ich war noch nie bei dir.
Ich auch nicht.
Bei deinen Eltern.
Stimmt. Ja, machen wir mal irgendwann.
Nächste Folge bei Ufuchs Eltern.
Aber weißt du, das ist doch eigentlich.
Für mich war das. Irgendwas ist da. Ich kann mich erinnern, also so was Möbel betrifft und was Einrichtung betrifft und wie alles aussah. Wir haben. Schäder trinkt sich einen weg. Schäder ist gleich wieder
betrunken. Ich mir die ganze Zeit welche Handzeichen hier.
was Möbel betrifft und Einrichtung betrifft, kann ich mich erinnern, meine Eltern. Es gab so eine Zeit, wo wir auf einmal ein bisschen mehr Geld hatten und meine Eltern sind dann irgendwie zum Einrichtungshaus und haben sich halt eine neue Garnitur gekauft. Und ich kann mich erinnern, das war relativ teuer, also ein Tisch mit 5 Stühlen und eine Sesselgarnitur. Und das hat 16.000 Mark gekostet. Das war relativ teuer. Und das Ding ist halt, das war halt Kirschbaum. Und es war wichtig, weil meine Mutter wollte Kirschbaum haben. So, es war irgendwie, meine Mutter hat so mehr so diesen traditionellen alten Holz, das findet die irgendwie geil. Und das Lustige war, wir waren aber in einer relativ kleinen Wohnung und irgendwann kamen die Möbel zu uns und die alten Möbel, das war glaube ich so ein Ecksofa oder was auch immer, das ging halt raus und dieses neue Sessel kam und der Rest der Wohnung war halt noch relativ ramschig. Und dann kamen diese fancy Möbel in diese Wohnung. Und dann kann ich mich erinnern, ich war, glaube ich, so 10 oder so. Und dann stand ich mit meiner Mutter und meine Mutter schaut mich an und meint so, Oldum, das passt nicht wirklich, ne?
Scheiße.
Und ich meinte so, weil es tat mir so ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ich meinte so, doch, Mama, das ist schon okay. Das ist schon nicht schlecht. So. Es kommt gerade so vor, weil das ungewohnt ist. Und das Lustige ist, und das ist wirklich, das sagt irgendwie auch ein bisschen was über uns aus. Irgendwie viele, viele Jahre später war ich dann bei einer Freundin, mit der ich immer noch gut befreundet bin, und bei ihren Eltern zu Hause und auch ein türkisches Mädel. Und dann habe ich das gleiche Sofa gesehen, was meine Eltern damals gekauft haben, haben exakt die auch gehabt. Und auch ihre Mutter ist Lehrerin, meine Mutter ist Lehrerin. Und ich dachte so, das ist echt interessant. So, es gibt so eine gewisse Schicht von Deutsch-Türken, Türke-Deutschen, ich war so völlig irritiert mit diesem Begriff, die eine gewisse Sehnsucht haben scheinbar nach Klasse oder nach einer gewissen Eleganz. Und das Einzige, was sie sich dann kaufen, ist halt
Das gleiche Sofa
bei Karstadt. Karstadt-Einrichtungshaus in Essen.
Ja.
Weißt du, was mir gerade auch eingefallen ist? Also, dass auch bei ganz vielen türkeistämmigen Familien es so war, dann haben die sich endlich mal richtig geile Möbel gekauft. Und was sie dann gemacht haben, war über das Ledersofa erstmal eine Decke drüber legen. Über den schönen Holztisch erstmal eine Plastik, so eine Plastikschicht.
Diese Plastiksache.
Oder dann Flatscreen, aber dann darüber so ein weiß gehäkeltes, selbst gehäkeltes, hässliches Ding. Also man hat sich schöne Sachen gekauft und die dann mit so viel Ramsch einfach überdeckt. Also, und das war dann auch wieder der Punkt, wo es nicht mehr pragmatisch war, wo man sich das Leben schwer gemacht hat, weil dann musste man, wir hatten dann irgendwie so einen kleinen Schrank, da war so der Digitalreceiver drin, den man halt anmachen musste, um türkische Sender zu empfangen. Und dann war da aber erstmal so eine weiß gehäkelte Decke drauf, da musste man die Decke abnehmen und was weiß ich, aber die haben es auch nicht übers Herz gebracht, diese Sachen einfach mal beiseite zu schaffen. Und das ist auch bei meiner Mutter heute in der Wohnung so, da ist so viel drin, was halt überhaupt nicht drin sein muss und was einem so ein bisschen das Leben schwer macht.
Aber diese Plastiknummer, hattet ihr, also wir hatten das ja wirklich gar nicht. Also so Leute, wir hatten noch nicht mal bei uns wurde noch nicht mal die Fernbedienung getütet in Plastik.
Gespeist.
Aber ich kann mich an so viele Leute erinnern, so viele Türken, bei denen wir waren. Und immer, und das war, ich fand das immer so peinlich.
Mhm. Das Dümmste, was ich hab's nie gecheckt. Jeden Tag, wenn ich die Fernbedienung in die Hand genommen, warum ist diese scheiß Plastik um diese Fernbedienung? Und für mich war das was Lebensfeindliches. Also es war so dieses viel zu ordentliche Türkische, viel zu sauber, alles muss perfekt aussehen und es ist halt zu wenig Leben. Also wenn ich an dieses Thema Wohnen denke, ist eine Sache sozusagen, die mir immer wieder in den Kopf kommt, aber das kann vielleicht auch sein einfach an der Größe der Wohnung, die wir hatten, aber halt dieses Gefühl von Einengung, Beengung, von das Gefühl von, es gibt keine Freiräume, es wird nicht dieses, ne, jeder sein Zimmer, jeder sein Rückzugsraum, Arbeitszimmer, oder was ja dann in deutschen Wohnungen, was ich dann das erste Mal das gehört habe, wo ich total schock war, getrennte Betten. Also, what the fuck, Alter, sind die verheiratet oder nicht? Und ich glaube, dass dieses Gefühl von Beengung, was du dann auch sozusagen auf Viertel übertragen kannst, ne? Also in Hochhäusern wohnen oder irgendwie in Vierteln wohnen, wo alles so ein bisschen wenig Platz, Freiräume auch in den Vierteln, ob es Spielplätze ist oder Grünflächen. Ich glaube, dass das so ein ganz prägendes, eine ganz prägende Erfahrung ist für viele
Migranten. Aber das ist keine Erfahrung, die wir gemacht haben.
Doch, also eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja,
ich schon. Ja.
Spielt da auch so ein bisschen das mit, also ich kann es total nachvollziehen, aber ich hatte auch immer das Gefühl, ich hatte dann später mein eigenes Zimmer, als wir dann so mit 10, 11 eben in dieses Haus da gezogen sind, in Ostheim. Aber es war trotzdem nicht mein Zimmer in dem Sinne, dass ich da wirklich tun und lassen konnte, was ich wollte, einfach die Tür schließen. Also es war immer eine Art von Öffentlichkeit, die da einfach eingreifen konnte. Es musste halt immer, da sind wir wieder bei dem Punkt von Ordentlichkeit und Sauberkeit, es musste halt immer so hergemacht sein, dass wenn jemand von außen kommen könnte und es sich anschauen könnte, dass es in Ordnung wäre, dass niemand was auszusetzen hätte. Und deswegen hatte ich auch immer das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht mein Raum. Ich kann hier nicht, mich nicht entfalten, ich kann mich nicht zurückziehen, ich kann die Tür nicht abschließen. Und das hat für mich auch so ein bisschen
da reingespielt. Das Repräsentieren, ne? Das ist so wichtig und das finde ich so abfuck, Alter. Immer dieses Representen, dieses, es muss nach außen alles perfekt aussehen und sauber sein und korrekt sein und so. Und
aber wie lange hattest du das, Shader, mit deinem Zimmer?
Wie lange ich das Zimmer hatte jetzt?
Oder wie lange du dieses Gefühl hattest oder ab wann du das losgeworden bist?
Eigentlich schon immer. Vielleicht hat das auch damit zu tun halt, dass es ein bisschen anders ist. Also bei mir in der Familie war das, wenn man zusammengelebt hat, also es war nicht wie bei biodeutschen Familien, dass man einen Rückzug hatte, man hat die Tür abgeschlossen, es hat niemanden, also niemand hat einen gestört, sondern meine Mutter ist halt jederzeit einfach reingekommen, auch später, als wir dann aus diesem Haus ausgezogen sind, weil meine Eltern sich scheiden gelassen haben und ich dann mit meiner Mutter alleine gewohnt habe. Also man war immer so ein bisschen auf dem Serviertablett. So jederzeit konnte jemand reinkommen. Ich finde es halt total interessant. Das habe ich dann gesehen, zum Beispiel bei Freunden, also jetzt festen biodeutschen Freunden, wenn ich mit denen nach Hause gegangen bin, das Phänomen, dass man bei denen irgendwie im Zimmer ungestört Sex haben konnte oder so und niemand einfach reingekommen
ist.
Töbel.
Ja, da ist das Thema. Jawohl,
Sex. Naja, egal. Ja.
Ja, aber ich hatte das nicht, lustigerweise. Also ich hatte Sex in meinem Zimmer mit 15. Mhm. Ich habe nicht abgeschlossen tatsächlich, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich gestört werden würde. Und ich hatte auch immer mein eigenes Zimmer und ich konnte machen und tun, was ich wollte. Und ich konnte es auch jederzeit die Tür. Ich glaube, die erste Zeit, wo meine Freundin kam, das war so, ja, aber die Tür, also es war vielleicht ein bisschen komisch für mich auch das Gefühl, dass ich jetzt die Tür zumache, weil meine Eltern wissen, dass ich jetzt mit dir rummachen werde und deswegen mache ich die Tür zu vielleicht. Mhm. Das hat mich, das war so ein bisschen awkward, aber das ist so ein pubertäres Ding. Ja. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich hatte meinen eigenen Raum immer.
Das ist sehr schön.
Ich glaube, bei den meisten Deutschtürken ist es halt nie so ein klassischer Rückzugsort gewesen, weil halt relativ, ich weiß nicht, entweder ist es eine Großfamilie, dann ist es eh kein richtiger Rückzugsort, dann ist es einfach so relativ viel Lärm und jeder ist, alle sind in der Wohnung. Oder ist es einfach nicht, das sind, glaube ich, viele Faktoren, vielleicht wirtschaftliche Sachen. Es ist einfach nicht dieses Gefühl da, dass es ein Rückzugsort ist.
Nee, weil das wahrscheinlich auch wieder stimmt. Vielleicht so dieses Kollektivistische und das Individuelle, ne? Am Ende des Tages. Also das Klischee von, ne, kollektivistische Gesellschaft, individuelle Gesellschaft. Mhm. Weil man ja auch, in der Türkei stimmt, merke ich das manchmal. Stimmt, als ich im November in der Türkei war, bei meiner Oma und Tante und so weiter, die sind halt morgens aufgewacht und dann die ganze Zeit. Und ich auch. Ich wurde sofort vereinnahmt und wurde morgens geweckt und mir wurde direkt irgendwas erzählt. Und ich war halt völlig überfordert damit teilweise. Und dann habe ich immer wieder jeden Tag so sagen müssen, so, ey, ich gehe mal in mein Zimmer. Es gab so ein Zimmer, wo ich so zumindest ein bisschen liegen konnte. Und dann bin ich dahin. Und dann kamen die aber auch maximal nach 20, 25 Minuten, haben so geklopft, so, willst du irgendwas? Was machst du? Ah, oh, okay, weißt du?
Ja, das war mit meiner Mutter genauso. Und die kamen
gar nicht klar drauf, dass ich sozusagen sage, ich brauche meinen Rückzugsraum. Und dann war es so, wenn ich abends schlafen gegangen bin und ich habe gesagt, boah, ich bin richtig müde, ich muss schlafen. Einen Abend kam meine Oma, es war süß, weil meine Oma hatte einfach was auf ihrer Seele brannte, was nichts mit mir zu tun hatte, sondern einfach so familiäres Zeug sozusagen. Und aus irgendeinem Grund, weil sie wahrscheinlich jeden Tag das meiner Tante oder meiner Cousine oder meiner Mutter erzählen, langweilt auch irgendwann, das Neujahr, erzähle ich denen das mal, hat sie sich an mein Bett gesetzt und hat halt wirklich 2 Stunden lang so von ihrem emotionalen Leben, von ihrem Gefühlsleben. Und es war halt so, ich lieg da, ich habe das natürlich auch genossen, weil ich es mir total süß fand, aber dachte halt so, ja, krass. Also ich habe halt vor 2 Stunden gesagt, ich bin super müde und will jetzt schlafen.
Hätte ich gerade auch masturbieren können?
Ja, nee, das mache ich da nicht. Okay.
Doch.
Das war unsere dritte Folge. Thema Wohnung, Wohnungsraum. Zusammen hier mit
Shader.
Und Ufuk.
Und Jim. Und abonniert uns und liked uns und redet mit euren Freunden über uns und vielen Dank fürs Zuhören.
Viel Spaß beim Wohnen. Chiki chiki.